Herr, und ich bitte dich jetzt, dass du redest, wenn wir jetzt auch auf dein Wort hören, wenn wir durch den Römerbrief gemeinsam gehen. Und was für ein starker Brief. Und ich danke dir dafür, dass du diesen Brief uns gegeben hast für ganz normale Menschen, dass wir ihn verstehen können und auch umsetzen in unser Leben. Amen. Ja, wie findest du das, wenn du von Menschen umgeben bist, die sich nichts auf sich einbilden, die umgänglich sind und demütig sind und sich nicht ständig beweihräuchern? Das ist doch richtig klasse, oder? Und so hat Gott sich das eigentlich gedacht. Und Gott hat sich das sogar auch gedacht für Gemeinde, da wo Menschen zusammenkommen, die an Gott glauben. Und wir haben heute so eine Person, wo wir das auch als Beispiel sehen. Ja, wir sind ja schon ein bisschen länger jetzt im Römerbrief unterwegs. Und wir haben letzte Woche uns einen Satz angeschaut aus Römer 3, Vers 27. Da heißt es, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Und wir haben auch gesehen, dass keiner von uns Grund hat, sich irgendwie zu rühmen, weil keiner von uns das schafft, dass er den Maßstab Gottes erreicht, den Gott uns gegeben hat. Und das macht uns halt demütig und das führt uns auch, so haben wir es gesehen, unweigerlich zu Gott. Und aus dieser Perspektive heraus fällt uns das auch leichter, angenehme Zeitgenossen zu sein und nicht uns über die anderen zu stellen, weil wir halt auch nicht besser sind. Das war die Message von letzter und vorletzter Woche. Ja, Römer 3, Vers 22. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus ist, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Und wir haben damit geschlossen, dass wir gesagt haben, er liebt uns trotz unserer Sündhaftigkeit, er vergibt uns trotz unserer Uneinsichtigkeit und er ist uns gnädig trotz unserer Ungerechtigkeit. So dass wir in Gottes Augen nicht nur schuldlos sind, sondern gerecht. Also ein richtig starkes Wort. Und da können wir in seiner Nähe auftanken. Da hatten wir in Vers 24 dieses Wort gehabt, wo wir zu ihm kommen, was auf Griechisch heißt Helisterion oder in Hebräisch Kaboret. Also das heißt Ort der Wiederherstellung. Bei ihm haben wir einen Ort der Wiederherstellung und da werden wir wiederhergestellt und das gibt uns Power und auch die Möglichkeit, auch positiv auf unser Umfeld zu wirken. Und das ist kein Konzept aus einer neoliberalen Welt. Ja? Heute kann man ja nur noch softe Predigten halten, weil das keiner mehr verträgt. Sondern um das aufzuzeigen, führt Paulus uns ganz zurück an den Anfang. Zum Stammvater Abraham, also für die Juden der Stammvater Abraham und für uns auch ganz zurück ins Alte Testament, um zu zeigen, das ist nicht Neutestament versus Altes Testament oder Softie Gott gegenüber hartem Gott, sondern das ist Gottes Anliegen. Und genau Abraham ist so eine Person und die schauen wir uns an. Wie ging es eigentlich Abraham? Wie hat er das denn eigentlich gelebt? Also das Vorbild für alle Juden, ja, und eigentlich auch so unser Vorbild, wenn wir ganz zurückschauen. Da heißt es dann im Vers 1 im Kapitel 4, was wollen wir denn nun sagen? Dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Sprich, wie hat er es denn gemacht? Wie hat er denn gelebt? Vers 2, wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Also, wenn Abraham ein vollkommener Mensch gewesen wäre, dann wäre er ja der Beweis, dass man das selbst irgendwie hinkriegt, also gerecht zu werden. Dann brauchte er aber auch nicht Gott, sondern ein Rezept wäre das für uns, ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Problem, dass wir die Bibel häufig als so eine Art Rezeptbuch benutzen. Ja, wir gucken, was steht denn da drin? Was muss ich denn jetzt tun, damit Gott Freude an mir hat? So, und wenn ich es dann irgendwie verbrutzelt habe, ja, den Braten so lange im Ofen gelassen habe, dann ist er verbrannt. Ja, dann kommt der Zorn Gottes über mich oder so irgendwas. Aber der Punkt ist, ja, wir schaffen es nicht und irgendwann fallen wir dann doch wieder auf die Nase und sind vielleicht frustriert. In Römer 7, Vers 18, also noch ein bisschen später im Römer, wird Paulus sagen, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Ja, natürlich versuche ich das, aber es gelingt mir nicht. Darum der Schlüssel hier in Römer 4. Ich hoffe, du hast deine Bibel dabei. Du kannst das immer schön auch chronologisch mitlesen. In Römer 4, Vers 3, denn was sagt die Schrift? Und hier zitiert Paulus 1. Mose 15, Vers 6, also ganz am Anfang. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Punkt. Also selbst bei Abraham sehen wir den Unterschied zwischen einem Menschen, der A, sein Vertrauen in seine eigene Leistung steckt, findest du jetzt in Vers 4, da heißt es, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund von Verpflichtung. Das erlebst du zum Beispiel als Arbeitnehmer. Du schaffst einen ganzen Monat lang, vielleicht jetzt ein bisschen weniger oder vielleicht in Kurzarbeit bist oder so, aber du hast einen Vertrag, du leistest etwas und dann bekommst du einen Verdienst. Ja? So, und zu denen zählt Abraham sich eben nicht. Das sehen wir gleich noch. Auf der anderen Seite haben wir einen Menschen, der nicht sein Vertrauen in seine Leistung tut, sondern, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also keine Werke im Sinn von versuchen selbst vor Gott gerecht zu werden. Ja, ich meine, man kann ja jetzt nicht sagen, wenn es hier heißt, wer dagegen keine Werke verrichtet. Abraham, wir lesen viele tolle und gute Sachen von ihm. Ja, du hast da ein paar Kapitel im 1. Mose, richtig starke Stories, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also er hat schon gute Werke getan, aber er hat auch einen Haufen Mist gebaut. Also er hat wirklich in einige Dinge getan. Er war zum Beispiel sehr ungeduldig teilweise. Er hat betrogen, er hat versagt, auch besonders als Ehemann, mindestens an zwei Stellen. Das kannst du nachlesen. Es waren nicht die Werke, ja, die ihn vollkommen gemacht haben. Auch wenn das teilweise heute auch in der jüdischen Theologie noch so ein bisschen hingestellt wird, ja, dass er das geschafft hatte, dass er so ein bisschen der vollkommene Mensch gewesen ist. Nee, hier heißt es sogar provokant geschrieben, der den Gottlosen rechtfertigt, ja. Was haben wir letzte Woche gesehen? Selbst wir als fromme Menschen handeln manchmal oder vielleicht auch öfters wie Menschen, die gottlos sind, also die ohne Gott sind. Und als Referenz zitiert hier der Paulus noch, gibt noch eins obendrauf und zitiert noch den David. Also die zwei größten Gottesmänner überhaupt in der jüdischen Tradition, aber auch in der christlichen Tradition. Jeder kennt Abraham, jeder kennt David. David war ein mächtiger König gewesen. Also heute wäre er wahrscheinlich, so ein Mann in so einer Position, wäre vermutlich Richtung Supernarzist gewesen, ja. Aber David schreibt, und Paulus zitiert hier in Vers 7, Psalm 32, Vers 1, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glücklich der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das war das Wesen von David, haben wir uns letzte Woche schon angeschaut. Also David war kein Narzisst. Ja, er hat doch nicht getwittert, making Israel great again, ja, oder the greatest king ever oder so irgendwas, ja. Er hätte Grund gehabt, das zu tun, aber er war mega demütig. Wir haben die vielen Psalmen auch von ihm, weil er dieses Lebenskonzept auch hatte, wie Abraham das hatte. Er war sich bewusst, dass er ein Sünder ist, wie alle anderen auch, dass er Vergebung braucht, dass er Gnade braucht. Und er hatte einige Dinge gehabt, die ihn richtig auf den Boden gebracht haben. Also, das galt für Abraham, für David, für alle Menschen. Paulus spricht hier besonders auch jüdische Leute aus dem jüdischen Hintergrund an und natürlich auch Christen, alle. Deshalb heißt es in Vers 9, speziell nochmal in Richtung Juden und Richtung Christen, gilt nun diese Seligpreisung, also gilt das, was David da aus vollem Hals gesagt hat, hey, glückselig, ihr könnt euch echt begeistert dafür sein, dass ihr das so erlebt. Glückselig, gilt nun diese Seligpreisung, siehe David, den Beschnittenen, sprich den Juden, ja, das haben wir auch letzte Woche gesehen, oder auch den Unbeschnittenen, uns. Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Also, paulinischer Satz wieder ein bisschen, aber ganz simpel. Hier muss man ein bisschen die Beschneidung verstehen. Die Beschneidung kannst du nachlesen im 1. Mose Kapitel 17. Die Beschneidung, die kam, die Beschneidung der männlichen Vorhaut, ja, das hat Gott Abraham gegeben als ein fortwährendes, Achtung, Zeichen. Als ein Zeichen, und zwar ein Zeichen für Gottes Treue mit seinem Bund, mit Abraham und seinen Nachkommen. Und nicht als Leistungsnachweis. Heute wäre vielleicht vergleichbar mit der Beschneidung bei uns Christen die Taufe. In vielen Landeskirchen wird die Kindertaufe praktiziert. Ja? Also hier irgendwie so ein Siegel. Ja, ich gehöre dazu und jetzt muss ich das noch tun, dies noch tun, jenes noch tun. Aber die Beschneidung war lediglich ein Zeichen dafür, dass Abraham das jedes Mal sozusagen sehen konnte, jeden Tag immer wieder, ja, dass es nicht seine eigene Leistung ist, sondern dass er aufgrund von Gnade dabei sein kann. Deswegen in Vers 11, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als, jetzt haben wir es, als Siegel, als Zeichen der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen wird, Juden, uns, ja, wir sind ja unbeschnitten, damit auch ihnen, Nicht-Juden, die Gerechtigkeit angerechnet wird. Und auch, Vers 12, ein Vater der Beschnittenen, der Juden, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens. Also die sich nichts auf ihre Beschneidung einbilden, ich bin Jude, weil ich beschnitten bin, sondern ich bin Jude, weil ich im Glauben an Gott lebe. Ja? Den Glauben, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Also so viel mal zu dieser ganzen komplexen Thematik. Und warum nochmal wird hier Abraham als Vater bezeichnet? 1. Mose 12, Vers 3, da heißt es, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und ich fasse jetzt mal hier die Verse 13 und 18 einfach mal zusammen. Da heißt es nämlich im Vers 17, dass Abraham ein Vater vieler Völker genannt wird. Warum? Nicht, weil er vollkommen war, Vers 13 bis 15, sondern, Vers 13, weil er die Gerechtigkeit aus dem Glauben hatte. Ich lese noch den Vers 16. Darum ist es aus Glaube, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Also, zusammengefasst, entweder beruht dein Verhältnis zu Gott auf Leistung und du versuchst, dem Maßstab zu genügen, oder auf Glauben, nämlich aufgrund von Gnade. Und das schließt Leistung aus. Der berühmte Prediger Charles Spurgeon hatte das mal so ausgedrückt. Damals gab es ja noch keine Autos, also da gab es Pferdegespanne. Er hat gesagt, Gnade und Glaube sind übereinstimmend wie ein starkes Gespann. Ja, da wurde so ein Joch drüber getan, bei Kühen halt eben oder Pferde, so ein Pferdegespann wurde zusammengetan und sie sind dann vorwärts geritten. Ja, und das harmoniert, die müssen aufeinander eingestimmt sein. Da sagt er, das ist wie Gnade und Glaube. Und dann sagt er, doch Gnade und Verdienst passen absolut nicht zusammen. Denn die zwei Pferde werden in entgegengesetzte Richtungen ziehen und das wird den Wagen zerreißen, beziehungsweise er wird nicht vorwärts kommen. Und das war die innere Haltung von Abraham und das wirkte sich aus auf das Leben. Und da sind wir auch bei der praktischen Anwendung dieses Kapitels für unser Leben. Und ich habe hier drei Anwendungen für unser Leben. Und ich habe so den Eindruck, dass Gott uns das hier aus diesem Kapitel 4 mitgeben möchte. Ich weiß, es war jetzt vielleicht ein bisschen theologisch, ein paar Dinge, aber es ist wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen. Denn dann bauen wir darauf auf. Darauf kannst du aufbauen in deinem Leben. Also, Punkt 1. Es geht einfach mal um den Glauben an Gott. Den Glauben an Jesus. Vers 23. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben. Ja, also wir lesen nicht hier der große Abraham, was hat denn der alles getan, sondern es steht nicht hier um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern dass da in der Bibel in Römer 4 steht geschrieben um unsretwillen, um deinetwillen, um meinetwillen, denen es auch angerechnet werden soll, wenn du und ich an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. In Jesus, der um unserer Übertretung willen dahingegeben, um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Und das ist genau das Konzept. Römer 1, ich bin mir bewusst, das kleine Zusammenfassung, Römer 1, ich bin mir bewusst, dass Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Römer 2, ich kann tun, was ich will, das macht mich nicht besser. Römer 3, ich brauche seine Erlösung. Und zwar durch Jesus Christus. Und das steht hier zusammengefasst in einem Vers, the whole gospel, das ganze Evangelium. Vers 25, ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben wurde. Also, er hat unsere Sünden ans Kreuz genommen und hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und erkannt haben wir das jetzt in den Kapiteln vorher und wir kommen zu ihm und sagen, wow, du hast es getan und jetzt komme ich zu ihm und er vergibt mir. Und dann heißt es weiter, und er wurde um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Das ist der Sieg über die Sünde. Versteht ihr, wenn wir nur diese ersten Kapitel anschauen, oh, ich bin so schlecht, boah, wieder versagt, es bringt doch sowieso nichts, was bin ich für ein armseliger Sünder, dann singen wir irgendwann das Armsünderlein-Lied. Tag ein, Tag aus. Oh, was sind wir doch für schlechte Menschen. Nein, das ist nur der erste Teil. Ja, wir sind Sünder und wir kommen zum Kreuz und er vergibt uns. Aber Jesus ist nicht im Tod geblieben, er ist wieder auferstanden. Um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Und das ist der Sieg über die Sünde. Das führt mich in eine Beziehung mit Jesus rein. Das führt mich in eine Leidenschaft, in eine Liebesbeziehung mit hinein. Und dann kann ich anders handeln. Ja? Vielleicht hier mal ein ganz kleiner Einschub. Römer sagt ja immer, die Werke bringen nichts sozusagen. Ja? Der Glaube ist entscheidend. Und im Jakobus heißt es dann, der Glaube ohne Werke ist tot. Da hat der Luther so ein bisschen sein Problem mit gehabt. Ja, wie kriege ich denn das zusammen? Deswegen hat er den Jakobusbrief ans Ende der Bibel geschoben. Ja, aber im Grunde genommen ist genau der Punkt. Erlösung allein durch Glaube, keine Werke, keine Leistung, free. Ja, und wenn ich jetzt in dieser Beziehung drin bin, an diesem Ort der Wiederherstellung bei Jesus, da bin ich erlöst und dann kommen die Werke. Und das mit dem Glauben, da möchte ich einmal nur eine Warnung aussprechen. Denn du darfst das Konzept der Leistung, was es in der Gesellschaft, was es in der Wirtschaft, was es im persönlichen Weiterkommen braucht, nicht auf dein geistliches und innerstes Leben anwenden. Das ist echt eine Warnung. Und da stecken wir mega in einer Denkfalle drin, weil wir ja alles mit Leistung angehen. Schon von klein auf, wenn Kinder in die Kita kommen, ja, da müssen sie schon irgendwelche Dinge tun, müssen sich beweisen vor den anderen Kindern und müssen irgendwelche Aufgaben erfüllen. Und das zieht sich hoch bis zur Uni, bis in deine Firma, bis in dein Privatleben rein. Und dieses Konzept funktioniert nicht im Glauben. Und das will Römer 4 sagen. Es sind nicht Werke. Es ist einfach der Glauben. Alles andere ist Religion. Religion ist immer das Konzept des Menschen, den Glauben greifbar zu machen. Da kannst du den Islam anschauen, da kannst du den Buddhismus anschauen, das Judentum anschauen, da kannst du das Christentum anschauen. Ja, da ist es eigene Leistung. Na, diese ersten 4 Kapitel wollen uns deutlich machen. Vergiss Leistung, vergiss es, bei Gott funktioniert das nicht. Bei Gott geht es nur durch Vertrauen, durch Hinwendung. Und dann vertrauen wir ihm und er schenkt uns Gnade, unverdientes Geschenk. Er schenkt uns Erlösung. Und das gilt natürlich auch für die Gemeinde. Was sehen die Leute, wenn sie uns sehen, zum Beispiel als City Chapel? Im Moment sehen sie wahrscheinlich wenig, weil wir uns gar nicht treffen. Ja? Aber wir sind ja gerade im Begriff wieder uns langsam zu formieren. Und da meine Frage, was sehen Sie, wenn Sie uns sehen? Oder was sehen Sie vielleicht auch in der Gesellschaft, wenn Sie uns als Christen sehen? In der Gemeinde ist das tatsächlich ein Spagat. Besonders auch für uns Leiter, welche Verantwortung tragen in der Gemeinde und Gemeinde bauen wollen. Denn auf der einen Seite wollen wir diszipliniert sein, verantwortungsbewusst und treu. Wir wollen Leute führen, wir wollen Spenden verwalten. Ja, wir müssen dann auch auf Dinge hinweisen und so weiter. Und ich merke das selbst, dass du mit der Zeit in so eine Art Struktur reinkommst. Du hast Regeln, du hast Satzungen, du hast Geschäftsordnungen, du hast all diese Dinge, die mega wichtig sind, die auch verpflichtend sind für uns, weil wir ja auch ein eingetragener Verein sind. Aber die Gefahr ist dann ganz, ganz schnell, dass diese Methoden aus der Welt, sage ich mal, dann wieder im Glauben in der Gemeinde angewendet werden. Und dass wir das Konzept der Gnade verlassen und immer besser und immer heiliger und immer strenger unterwegs sind. Und dass man dann in die Gemeinde reinkommt und irgendwie ein Regelwerk vielleicht auch vorfindet, wie man das halt eben auch in seinem Umfeld hat. Und das ist für mich auch eine Herausforderung. Und das ist mein Wunsch auch mit dem Grund, warum wir den Römerbrief lehren, um einfach nochmal back to the roots zu kommen, zurück zu den Wurzeln und sagen, worauf kommt es eigentlich an? Und nicht ständig Vergleich mit irgendwelchen Wirtschaftszahlen und Dingen und hier nochmal ein YouTube-Video, wie man richtig Gemeinde baut und hier nochmal Strategien und dies und jenes, sondern dass wir diesen Ansatz nie verlieren, dass es hier um etwas Großes geht, was Gott in uns tut. Und es bleibt dann dabei, Römer 3, Vers 27. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Das heißt nicht, dass wir alle verblödet sind oder so. Das heißt auch nicht, dass wir uns nicht darum sorgen, dass wir neue Konzepte haben, wo wir reinwachsen. Wir sind gerade im Moment auch dran, als Chapel uns auch neu aufzustellen und zu schauen, wie können wir die Dinge besser machen. Aber bei dem Besser ist es halt wichtig, nicht, dass wir uns dann besser hinstellen vor Gott und auch nicht, dass wir das blind nach irgendwelchen Konzepten machen, sondern immer im Blick auf das Größte, das Evangelium der Gnade. Und wie gesagt, das hat Auswirkungen auf meinen persönlichen Alltag. Das ist einfach dieser Glaube, von dem ich gerade gesprochen habe. Und bei Abraham und Sarah, seiner Frau, hatte das ganz konkrete Auswirkungen. Deswegen haben wir das hier in diesen Kapiteln, in den vielen Kapiteln im ersten Buch Mose, die Geschichte von Abraham und Sarah, wie sie gelebt haben, was sie getan haben. Boah, das ist richtig stark. Lohnt sich echt mal nachzulesen. Eine Sache war die Geschichte mit ihrem Nachkommen. Da heißt es im Vers 19, und Abraham wurde nicht schwach im Glauben und er zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er schon fast 100 Jahre alt war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah, die nämlich auch schon steinalt war. Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Weißt du was? Was Gott verspricht, das hält er auch. Und Gott hat Abraham und Sarah ein Nachkommen versprochen. Und sie warteten und sie warteten und sie warteten und der Zug war schon längst abgefahren. Ja, nicht viel zu alt, um überhaupt noch Kinder zu bekommen. Und es ist ein Beispiel von Glaube, von übernatürlichen Glauben an einen übernatürlichen Gott. Und tatsächlich sehen wir dann, gegen Ende der Geschichte kam Isaak, wurde Isaak geboren. Und dann heißt es im Vers 22, darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. So, und hier schlussfolgern wir natürlich sehr schnell, ja okay, ey, das war Abraham, das war Sarah, das war David, unglaublich, was die alles erlebt haben, aber ich bin halt nicht Abraham. Und ich sage dir doch, du bist mindestens Abraham. Wenn Abraham sagt, bezeichnen wir als unser Vater, wenn Paulus ein ganzes Kapitel Abraham weiht, dann macht er das, um uns zu zeigen, doch ihr seid Abraham, ihr seid Abrahams Kinder. Ihr habt die DNA von Abraham. Im 1. Petrus 1, Vers 3 steht zum Beispiel, da seine göttliche Kraft, die Rede ist von Gott, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln, also zum praktischen Umsetzen, in Gottes Furcht dient. Durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Also ganz einfach ausgedrückt, Gott hat uns Dinge verheißen. Allein schon hier in diesem Buch, allein hier im Römer, da stehen so viele Dinge drin. Da stehen Versprechen drin. Das sind keine Versprecher, das sind Versprechen. Das sind Verheißungen. Und Gott, was er Gott verspricht, das hält er auch. Und Gott möchte, dass wir A, das haben wir eben gesehen, diesen Glauben haben, denn das ist geschrieben für dich und für mich. Und B, dass wir diesen Glauben umsetzen. Achtung! Ich glaube, dass Gott für dich und für mich noch unmöglich, menschlich gesehen, unmögliche Hürden hat, die zu bewältigen. Das gehört zu Gottes Agenda. Und das ist mit Absicht so getan. Weil wir können ja fast alles erreichen. Wir haben ja fast alles im Griff, ja. Man könnte sagen, bis auf Corona. Wir haben ja alles im Griff, ja. Aber wir sehen, wie schnell, wie leicht plötzlich alles aus den Fugen gerät. Und Gott lässt es tatsächlich zu. Vielleicht könnte man auch sagen, auch diese besondere Zeit, die wir jetzt haben. Gott lässt das zu. Ob aktiv oder passiv, keine Ahnung. Damit wir, gerade auch als Menschen, die hier Bibel lesen und sagen, wir wollen danach leben, dass wir Möglichkeiten haben, das umzusetzen. Und dass wir nicht anfangen, Gott zu manipulieren, das kann ja nicht von Gott sein und Gott nimmt das Unheil von mir, sondern er schafft einen Weg, manchmal mittendurch. Ich schaue jetzt gerade im Moment so ein bisschen zurück auf 20 Jahre City Chapel. Oder wir schauen zurück als ganze Gemeinde, aber ich habe mich nochmal damit beschäftigt. Und gerade auch im Blick auf unser Dauerthema Räume, da haben wir immer wieder für gebetet. Muss ich so zurückdenken an unsere ersten relativ großen Räume. Das war nach noch keinem einen Jahr, also sagen wir mal ungefähr vor ziemlich genau 20 Jahren, gab es da so eine Geschichte, wo wir schon Gottes Handschrift gesehen haben. Ich will euch das mal erzählen. Wir hatten damals so gut wie keine Spenden mehr. Das waren so 500 oder 600 Euro, die ja im Monat zusammenkamen. Sarah und ich waren durch einen Freundeskreis noch und ich habe noch einen Hausmeisterjob nebenher gehabt. Und wir hatten gesehen, wie Gott uns durchträgt. Das hat irgendwie alle so ein bisschen hingehauen. Und dann bekamen wir ein Raumangebot für 1500 Euro. Manche erinnern sich noch, das war hier erster Stock, Marienstraße, ehemaliges Kino. Und das war wirklich von Gott. Ja, und er hat gesagt, wow, das ist ein Ding, da müssen wir zuschlagen. Aber wir hatten Angst, da einen Vertrag zu unterzeichnen. Wir haben gesagt, das können wir nicht verantworten. Wie wollen wir das denn machen, wenn wir Spenden haben? Da muss man keine Mathematik studieren. Spenden von 700 Euro und dann hast du plötzlich einen Vertrag und musst 1500 Euro hinblättern. Monatlich. Dann kam mein Pastor, das war mein persönlicher Pastor gewesen aus Los Angeles, die haben für uns gebetet, die haben uns immer mal besucht und die hatten dann auch Einsätze bei uns gemacht und der kam dann zu uns und ich wollte mich mit ihm beraten und er sagte, hey, unterschreibt das Ding, wir helfen euch, ich werde euch helfen. Und da waren wir dermaßen happy, sind nach Frankfurt gefahren, wo die Firma war und haben natürlich gerade den Vertrag unterzeichnet. So, alles happy, wir waren glücklich und so weiter. Er ist zurück nach Amerika und das Blöde war, er hat das vergessen, sein Versprechen. Es kam kein Geld, ja. Aber wisst ihr, was kam? Es kam Geld, doch irgendwo anders her. Keine Ahnung, jetzt wo diese Kanäle waren, ja. Auf jeden Fall konnten wir die Miete zahlen. Und das war echt mega stark. Und dann wurde ich erinnert, dann denke ich, Moment mal. Gott hat versprochen, dass er uns durchtragen wird. Und wollte von mir, glaub einfach. Und ich hatte Angst, ich habe gesagt, das mache ich nicht. Dann kommt ein Mensch, ja, dieser Pastor, und sagt, mach das, ich helfe dir. Und ich juble und sag, lass uns den Vertrag unterzeichnen. Und es war wie so, als würde Gott sagen, okay, lass uns mal nachdenken. Ich habe dir versprochen und ich habe gesagt, ich werde dir helfen, unterzeichnen und du hast Angst. Dann kommt ein Mensch her und sagt, ich helfe dir und du unterzeichnest. Verstehst du? Also letztendlich hat dieser Pastor uns geholfen, nämlich zu glauben. Also ich fand das eine ganz starke Begebenheit und so solche Dinge erleben wir und wirst du auch noch mehr erleben. Du stehst vielleicht vor einer Situation und weißt nicht weiter. Vers 17, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Oder Vers 18, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt. Du magst vielleicht sagen, da geht nichts mehr. Das ist mausetot. Ich habe keine Hoffnung mehr. Mag alles stimmen. Dann gib's ihm. Und vielleicht ist genau das der Zeitpunkt zu glauben. Gott fordert uns heraus. Er möchte, dass wir aus dem Glauben heraus leben. Und deswegen versucht er uns immer wieder aus diesen Werksdingen rauszuholen, dass wir es halt eben nicht im Griff haben. Und vielleicht hast du es gerade im Moment nicht im Griff. Vielleicht weißt du halt eben nicht, wie Dinge jetzt zu lösen sind. Und dann bist du vielleicht genau da, wo Gott dich haben will. Und so wirst du Einfluss auf die Gesellschaft haben. Und das war auch das Konzept, und das sind wir auch beim letzten Punkt, Glaube hat einen Einfluss auf die Gesellschaft. Glaube hat einen Einfluss auf die Gesellschaft. Wenn im 1. Mose 12 Vers 2 steht, 12 Vers 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, dann sagt er das zu Abraham und das ist durch die Reihe gegangen, durch die ganze Kirchengeschichte hin bis zu uns. Und wir sind nun die, die diese Verheißung weitergeben. Wie? Indem wir glauben. Indem wir das, was Gott uns gegeben hat, weitergeben. Manchmal ganz simpel. Noch ein Beispiel. Ich musste da an eine Mutter denken. Ich halte das bewusst jetzt anonym, weil wir ja hier im World Wide Web sind. Ich musste da an die Mutter denken, die viele in der Gemeinde jetzt auch kennen, die mit ihrem Kind fast 3 Monate im Krankenhaus war, weil das Kind einen bösartigen Tumor hatte. Und diese Frau hat in den 3 Monaten ihren Glauben gelebt und das war nicht leicht. Und sie hat dann auch oft gefragt, warum Gott, wozu Gott? Aber wisst ihr, wie sie das gelebt hat, das hatte Auswirkungen auf der Station. Zum einen hat Gott das Gebet erhört, das Kind wurde gesund, preist den Herrn. Ey, Hammer, was Gott da getan hat. Aber zum anderen war es der Glaube der Mutter, der Einfluss hatte auf die Station. Sie erzählte, das ist jetzt gerade mal 1 oder 2 Wochen her, als sie die Station verlassen hat, standen die Pfleger und die Ärzte Spalier und haben wie so ein Spalier gestanden und haben geklatscht, als sie die Station verlassen hat. Und das war so eine super Atmosphäre. Da hatten teilweise Pfleger Tränen in den Augen gehabt. Einfach, weil sie diese Story miterlebt haben. Und darum geht es. Das sind nicht irgendwelche Megatheologen, das sind nicht irgendwelche Hyper-Superheiligen, die auf der Kanzel stehen und irgendwie laut rumschreien, spürst du auch den Heiligen Geist und so weiter, sondern das sind Menschen, die es ganz tief in sich erleben, dass Gott da ist und das wird Gott und das wirkt Gott in deinem Leben, in deiner Situation, mit deinen Sorgen, vielleicht mit deiner Krankheit und besonders in dieser seltsamen Zeit. Ich finde diese Zeit richtig cool von dem her, ja. Denn Gott nutzt so eine Zeit, so einen dunklen Hintergrund, um sein Licht scheinen zu lassen. Und das wünsche ich mir für dich und für uns. Ich schließe mit dem 1. Korinther 5, Vers 14. Bei all dem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Damit die, die leben, nicht länger für sich leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben erweckt worden ist. Ja, das treibt uns an. Merkst du? Und da kommen wir wieder zum Ding, wenn man jetzt sagt, zum Finale, wenn man jetzt am Anfang gesagt hat, ja, hey, das ist ein völlig liberales Evangelium, ja, von wegen Werke bringen nichts, du musst nur glauben, wir sind ja alle schlecht. Der Punkt ist da, wo wir wieder zu diesem Ort, zu dem Kabot der Wiederherstellung kommen, ja, wir sind da bei Gott und da bitten wir ihn, Gott, ich schaffe das nicht allein, jetzt erfüll du mich mit deiner Power, mit deiner Kraft. Und mit dieser Erneuerung, mit der Vergebung, mit der Erneuerung gehe ich in den Alltag und ich erlebe, dass seine Liebe mich antreibt, den Unterschied zu machen. In meinem persönlichen Leben, in der Gesellschaft. Und das ist mein Wunsch für dich und für mich, dass wir das leben können. Und dafür will ich jetzt noch beten. Danke, Jesus, dass du jetzt hier bist. Auch das ist jetzt hier eine Aufnahme und die wird auch zeitversetzt angeschaut. Vielleicht noch viel später, als die jetzt überhaupt gesendet wird. Aber in dem Moment, wo das jetzt läuft und wo jetzt der Zuschauer oder Zuhörer das mitbekommt, wirkst du, Heiliger Geist, in jedem Einzelnen. Und das ist auch mein Wunsch. Ich finde das so stark. Mich ermutigt das. Ich bin von Neuem begeistert von diesem Buch, von deinem Wort. Von Neuem begeistert von dem, was da drin steht. Herr, das ist tatsächlich nicht geschrieben für Theologen und Wissenschaftler. Natürlich auch, ja, die gehören ja auch mit dazu, sind ja auch alle Menschen. Aber es ist geschrieben für uns, für ganz normale Menschen. Und du hast uns heute in Abraham gezeigt. Und Abraham war tatsächlich auch ein ganz normaler Mensch. Und wir kommen jetzt zu dir. Und ich möchte besonders jetzt auch nochmal für denjenigen und für diejenigen beten, die jetzt zuschauen und die bisher versucht haben, ihr Leben komplett alleine in den Griff zu kriegen, ohne dich. Und das war nie die Idee von dir. Die verzweifelt sind, die am Ende sind, die Nase voll haben von Herr, vom Maskentragen im doppelten Sinn, ja. Und ich bitte dich jetzt, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, in das Leben von jedem Einzelnen. Wir kommen zu dir, bekennen unsere Schuld. Du bist für uns ans Kreuz gegangen, um uns zu erlösen, um uns zu vergeben, um uns wiederherzustellen, um neues Leben uns einzuhauchen. Und tu du das, mach du jetzt das, dass Sünde vergeben wird, dass Sieg über Sünde da ist. Und komm du mit deinem Heiligen Geist und erfülle uns in Jesu Namen. Und das bitte ich dich jetzt auch für uns als Menschen, die dich schon lange kennen. Mir ist es so ein Anliegen, dass wir wieder zurückkommen. Ich habe eben gesagt, back to the roots, zurück zu den Wurzeln, zurück zum Ursprung, zu dir, an dein Herz, an diesen Ort der Wiederherstellung. Und wir legen dir unser ganzes Leben hin. Und ich bitte dich jetzt auch für diese göttliche Kraft, von der ich eben zitiert habe, 1. Petrus 1, dass die auf uns kommt und dass die uns motiviert und dass die uns zu Menschen macht, die fähig sind, wiederum ein Segen zu sein in dieser Welt. Und du weißt, wo jeder Einzelne jetzt dran steht. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du in jedem Einzelnen dieses Ja bewirkst. Ja, Gott, ich bin bereit für diesen Weg. Ich will nicht immer knottern und bruddeln darum, sondern ich möchte Ja sagen zu dem Weg, den du für mich hast. Und komm du jetzt mit deinem Heiligen Geist und hilf du jetzt jedem Einzelnen, sobald hier der Monitor abgeschaltet wird, auch in der Gebetszeit nachher noch, das zu verarbeiten und das Projekt des Glaubens anzugehen. Und es ist ein anderes Projekt, wie Abraham und Sarah hatten. Aber du wirst dieses Projekt mitgehen, weil es nicht durch eigene Werke, durch Leistung geschieht, sondern durch deinen Geist im Glauben, in Jesu Namen. Amen. In diesem Sinne möchte ich dich echt ermutigen, da dran zu bleiben. Du darfst für dich beten lassen, da läuft jetzt, da hast du auch die Adresse noch eingeblendet. Da werden wir uns mit dir in Verbindung setzen, über Telefon, über E-Mail. Ich möchte dich ermutigen, dass du im Anschluss, wir haben Anschluss diesen Online-Gottesdienst, das ist ein kleines Video noch laufen, 3-minütige Gebetszeit, einfach nochmal in dich zu gehen. Das kannst du natürlich auch einfach so machen, wenn du jetzt mal auf den Pause-Button drückst und die Zeit vor Gott verbringst. Und Gott hat was Großes vor mit dir. Du bist ein Kind sozusagen, ja, ein Kind des Vaters, ein Kind von unserem himmlischen Vater, aber auch vom Vater Abraham, dass du in seinem Sinn so lebst, damit das einen Einfluss hat auf dein persönliches Leben und auf das Leben der anderen. Gott segne dich. Tschüss.